Was gab's diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Der Internationale Währungsfonds warnte die USA kürzlich eindringlich vor den Folgen der immer stärker steigenden Staatsverschuldung. Riesige Subventionsprogramme wie das IRA, also das Inflation Reduction Act, das Joe Biden aufgesetzt hat, verschlimmern diese Situation und vergrößern die Staatsschulden enorm. Und das ist natürlich ein zunehmendes Problem, eine Gefahr für die gesamte weltweite Finanzstabilität, denn Amerika ist ja nach wie vor die größte Volkswirtschaft weltweit und der Dollar die Weltreservewährung, und das hätte natürlich enorme Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Der Schuldenstand der USA könnte, so sagt das IWF, noch in diesem Jahr über die Marke von 35 Billionen Dollar steigen. Das kann so nicht weitergehen, sagte der IWF weiter. Denn die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen sind in letzter Zeit ja wieder Richtung 5% gestiegen. Und der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell machte erst kürzlich wieder deutlich, eine noch vor wenigen Monaten erwartete Zinssenkung steht aktuell nicht an. Und das bedeutet, die US-Finanzministerin Janet Yellen muss immer höhere Geldbeträge für die steigenden Zinsen bezahlen. Und das belastet natürlich den US-Haushalt doppelt. Um es mal zu verdeutlichen, die US-Staatsschulden wachsen mit enormer Geschwindigkeit. Seit vergangenem Juni kam alle 100 Tage eine Billion mehr dazu. Alle 100 Tage eine weitere Billion weiterer Staatsschulden. Und das trotz Vollbeschäftigung. Das Haushaltsdefizit ist trotz Vollbeschäftigung heute schon bei rund 7,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Es wurde mal festgelegt vor einigen Jahren, als solide gilt eine Staatsverschuldung von 3%, also Netto-Neuverschuldung von 3%. Die USA haben, und das muss man allerdings auch sagen, eine Ausnahmestellung im Vergleich zu anderen Staaten, denn der Dollar ist Weltleitwährung und wird als Weltreservewährung Nummer 1 genutzt. Das heißt, die USA ist eine riesige Kapitalsammelstelle. Da fließt enorm viel Geld hin und das stärkt natürlich den Dollar. Und das führt dazu, dass sich der US-Haushalt, der US-Staat immer leichter finanzieren kann als andere Staaten, weil so riesige Geldmengen in den Dollarraum fließen, die angelegt werden müssen. Und da werden eben auch US-Staatsanleihen gekauft. Und das stützt eben diese Staatsverschuldung. Diesen Vorteil haben andere Länder nicht. Das muss man auch sagen. Allerdings, die immer weiter steigende Staatsverschuldung ist ein weltweites Problem. Meine Meinung, spätestens seit den 70er Jahren wird mehr oder weniger jedes Problem durch neue Staatsschulden gelöst, weltweit. Sei es wirtschaftskonjunkturelle Probleme, immer wieder neue Schulden, seien es politische Probleme, sei es vor Wahlen, um für eigene Wähler ja positiv darzustellen, immer neue Versprechungen, und all das kostet immer mehr Geld und das führt zu einer immer weiteren, immer höheren Staatsverschuldung. Gerade seit 2008, 2009, die letzte Finanzmarktkrise, wurde noch einmal dieses Schuldenproblem befeuert, wurden Milliarden in die Märkte auf Pump gepumpt, um die Weltwirtschaft wieder anzufeuern. Ja, und dann kam die Griechenland-Krise und dann kam die Staatsschuldenkrise und dann kam Corona und dann kam ständig neue Krisen, die Ukraine-Krise. Und all das führte dazu, dass immer mehr, immer neues Geld gedruckt wurde und finanziert immer mehr Aufpump. Seit 2012, seit der Griechenland-Krise, wurde mir zumindest bewusst, und ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber mein Eindruck ist so, dass Menschen nicht mehr sparen wollen, dass Staaten und Parteien Menschen nicht mehr überzeugen können, dass solide Staatshaushalte und solides Wirtschaften Sinn macht. Denn damals wurde ganz deutlich, selbst wenn die Regierungspartei sagt, jetzt lasst uns mal den Haushalt konsolidieren. Ja, das bedeutet, dass wir jetzt 2, 3, 4 Jahre den Gürtel enger schnallen müssen. Aber dann ist der Haushalt wieder, der Staatshaushalt wieder deutlich solider aufgestellt und davon profitieren wir zukünftig und vor allen Dingen die nachfolgenden Generationen. Selbst wenn das ein Staat sagt, eine Regierung, dann kommt sofort eine andere Partei und sei es eine neu gegründete Partei, die sagt, lasst euch doch nicht für dumm verkaufen. Jetzt zu sparen ist vollkommen falsch. Jetzt muss Geld investiert werden, jetzt muss die Wirtschaft angefeuert werden, jetzt muss Wirtschaftsleistung auf Pump erzeugt werden. Tja, und wen wählen dann die Menschen? Den, der verspricht, den Gürtel nicht enger zu schnallen, der eben ein angenehmeres, ein bequemeres Leben verspricht. Und genau das ist das Problem. Und genau das führt dazu, dass alle Parteien, deren Politik auf solide Staatshaushalte aus ist, und das bedeutet eben weniger Neukreditaufnahme, weniger Subventionen zurückfahren. Da hatten wir in Deutschland auch erst einen riesen Aufschrei einer Klientel, die sagte, das ist ungerecht, aber doch nicht bei uns, bei anderen vielleicht, aber nicht bei uns. Und unabhängig von der jeweiligen Klientel kommen diese Rufe natürlich permanent. Und das führt eben dazu, dass weder Subventionsabbau noch Ausgabenkürzung durchsetzbar ist, mittlerweile. Ha. Und was ist dann der einzige Weg, den die Wähler akzeptieren? Immer höhere Staatsschulden, weil die meisten Menschen dann denken, das tut uns nicht weh. Was soll das? Staatsschulden, mein Gott, die kann eh keiner mehr zurückzahlen. Aber in Wirklichkeit gibt es für jede Staatsschuld einen Gläubiger. Der beispielsweise die Staatsanleihen kauft. Und der will natürlich sein Geld zurück und der will seine Zinsen zurück. Und wenn ein Staat irgendwann mal dieses Geld nicht mehr zurückzahlen kann, dann ist der Staat pleite. Und dann ist der Aufschrei riesig. Und noch ein wichtiger Punkt. Wir tun so, als gäbe es keine künftigen Generationen. Wir tun so, als könnten wir immer höhere Schulden aufnehmen. Und es hat keine Auswirkungen. In Wirklichkeit verschieben wir damit die heutigen Probleme auf morgen. Das wird unseren Kindern und Kindeskindern mal auf die Füße fallen. Und das ist eben keine solide Haushaltspolitik. Und natürlich wird immer gesagt, ja, aber das Geld, für das wir heute Staatsschulden aufnehmen, das sind ja alles nachvollziehbare Gründe. Also Infrastruktur oder Umweltschutz oder Soziales oder. Davon profitieren ja die Kinder mal. Naja, solide wäre es, wenn wir diese Ausgaben selber erwirtschaften würden und eben nicht auf Pump ausgeben würden. Und dieses selber erwirtschaften würde eben bedeuten, auch einmal einige Jahre den Gürtel enger zu schnallen. Und wie gesagt, das akzeptieren mittlerweile leider die wenigsten Menschen, weil es vielen einfach nicht bewusst ist. Also, ich will hier keine Schwarzmalerei betreiben. Amerika ist nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt, hat einen unglaublichen Vorteil mit diesem Dollar als Weltleitwährung. Die Wirtschaft ist stark und solange es Amerika schafft, die Wirtschaft immer wieder am Laufen zu halten und die Staatsschulden immer wieder zurückzuzahlen, solange gibt es kein Problem. Aber wenn es immer mehr ausufert und immer mehr ausartet weltweit, dann könnte es eines Tages schon zum echten Problem werden. Und dann ist der Aufschrei groß. Meine Meinung, wir sollten lieber jetzt, spätestens jetzt anfangen, nicht immer und alles durch neue Schulden zu finanzieren. Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare. Und was bedeutet das für uns Aktionäre? Solange es Menschen gibt, wird es Unternehmen geben, weil Menschen Produkte und Dienstleistungen zum Leben brauchen. Und das bedeutet für mich, in diese Unternehmen zu investieren, ist die sicherste Investition in die Zukunft. Und dabei sollte man eben auf die Unternehmen achten, dass sie solide sind, dass die Unternehmen nicht überschuldet sind, auf die Eigenkapitalquote schauen und all das, was ich immer wieder anspreche. Dann ist man auf der sicheren Seite, unabhängig von Staatsschulden. Und ich habe schon lange aufgehört, mit meinem Geld die Staaten zu finanzieren, soweit ich es kann, bei Steuern komme ich nicht aus, aber ich kaufe keine Staatsanleihen und befeuere damit nochmal dieses Verhalten der Regierungen. Auch wenn sich es noch so viele wünschen. Ich bin klar für solide Staatsfinanzen. Zu anderen Themen aus den Unternehmen. Mercedes-Benz, und das betrifft nicht nur Mercedes-Benz, sondern aktuell die gesamte Autowirtschaft, hatte einen schwachen Start ins neue Jahr. Konkret bei Mercedes-Benz, der Betriebsgewinn ist im ersten Quartal um fast 30% gesunken, der Umsatz um mehr als 4%. Die operative Umsatzrendite ist von 19,1% bei der Van-Sparte, das war die Van-Sparte. Tja, und bei der dominanten Autosparte von 14,9% auf 9,6% zurückgegangen. Unterm Strich verdiente Mercedes dadurch um gut ein Viertel weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Für die kommenden Quartale sagt Mercedes-Benz allerdings, es wird besser werden. Der Absatz wird wieder steigen, denn das Problem im ersten Quartal war der deutliche Rückgang bei den Produktionszahlen und bei den Absatzzahlen. Und Mercedes-Benz hat eben die Strategie ausgegeben, die Fahrzeugpreise sollen nicht gesenkt werden. Wir machen nicht mit bei dem ruinösen Preiswettkampf, der vor allen Dingen in China aktuell abläuft. Der Jahresausblick soll bestehen bleiben. Der Konzern hat bekannt gegeben, dass von Anfang Januar bis Ende März lediglich 463.000 Autos an Kunden ausgeliefert werden konnten und das entspricht eben einem Minus von 8%. Und besonders bitter bei Mercedes ist eben, dass die Luxusautos, auf die der Konzern ja die Zukunft setzt, besonders stark eingebrochen sind, nämlich um ein Viertel. Und das war auch schon im letzten Jahr zu verspüren, dass eben diese Luxusklasse, Mercedes will ja immer mehr in Richtung Luxus, beim Absatz nicht mehr zulegen konnte und diese Sparte schwächelt. Also die S-Klasse, die GLS, die SUVs und die hochmotorisierten AMG-Sportwagen. Mercedes sagt aber, es wird wieder besser. Der Modellwechsel, der eben ganz stark bei diesen Autos letztes Jahr, dieses Jahr im ersten Quartal war, der ist dafür verantwortlich. Da sind wir mittlerweile durch, da ist ein Ende in Sicht. und dann wird es auch wieder deutlich besser werden. Zusätzlich gibt es auch noch andere Probleme in der Lieferkette. Da lässt Bosch, der Zulieferer, aktuell Mercedes-Benz im Stich. Bosch schafft es nach wie vor nicht, Mercedes mit ausreichend 48-Volt-Batterien zu versorgen, und das bremst natürlich auch die Produktion. Hinzu kommt eben, dass das rundgeschliffene Modell, das Design bei den vollelektrischen Fahrzeugen offenbar nicht so ankommt. Bei der hochbetuchten Klientel, die eher konservativ ist, denen gefallen diese Autos nicht so sehr. Tja, und der Preisverfall, ich sagte es bereits, bei den E-Autos, der verdirbt zunehmend die Restwerte. Und das ist natürlich auch ein Problem für die gesamte Autobranche. Weil Mercedes in China nicht mitmacht bei diesen Preiskämpfen, verliert der Konzern Marktanteile, und auch das wirkt sich natürlich aus. Aber Mercedes ist zuversichtlich, da über kurz oder lang wieder profitieren zu können, weil es die anderen Autohersteller auf Dauer auch nicht durchhalten können und es wirtschaftlich einfach keinen Sinn macht. Zusätzlich natürlich in China das große Problem, dass gerade die betuchte Kundschaft, also Unternehmer, Manager, von unter der aktuell immer noch andauernden Immobilienkrise besonders leiden und eine Kaufzurückhaltung zu verspüren ist. Aber auch da soll es besser werden, denn auch aus China kommen immer mehr positive Signale. Dieses Problem bestätigt übrigens auch VW. Auch bei VW brach der Konzerngewinn im ersten Quartal um 20% ein, und auffallenderweise, da auch das Hauptproblem bei den Premium-Töchtern Porsche und Audi. Gut, die Konzernmarge sackte um 1,4 Prozentpunkte ab und beträgt nur noch 6%. Tja, und der Auftragseingang, der macht eben auch da Mut. Und auch VW sagt, in den nächsten Quartalen wird es wieder besser werden. Bei Porsche fiel die operative Umsatzrendite um 3,7% auf unter 14,8%. Tja, und allein im wichtigsten Absatzmarkt China sackten die Auslieferungen um fast ein Viertel ab. Eben auch da der Hinweis auf den ruinösen Preiskampf. Und auch VW, insbesondere Audi und Porsche sagen, da halten wir uns heraus. Wir schützen unsere Marken, wir wollen unsere Margen hochhalten, denn langfristig werden wir davon profitieren. Wir schützen eben unsere Werthaltigkeit der Margen, so die strategischen Aussagen. Die Zukunft wird zeigen, wie die Strategie von den gerade Premium-Autobauern in China sich langfristig entwickelt, denn in China nimmt schon die Bedeutung der Verbrenner immer mehr ab und die vollelektrischen Autos nehmen immer mehr zu, und da schwächelt gerade die deutsche Autoindustrie, und das wirkt sich natürlich nachteilig aus. Also, die Zukunft bleibt spannend. Von Shell kommen positive Nachrichten. Von diesem großen Öl- und Gaskonzern, der profitiert enorm von den höheren Ölpreisen. Der um Sondereffekte bereinigte Ertrag lag in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei 7,7 Milliarden Dollar. Das ist zwar um 20% unter dem Rekordwert des Vorjahres, aber um 6% über dem Ergebnis der vorausgegangenen drei Monate. Tja, und das ermutigt den Konzern auch weiterhin, eigene Aktien zurückzukaufen, konkret im Wert von 3,5 Milliarden Dollar. Das Ergebnis hat Shell vor allen Dingen dem nach wie vor guten Ölhandel zu verdanken, mit hohen Gewinnmargen auch im Raffineriegeschäft. Beim Gasgeschäft, da drücken die gesunkenen Gaspreise. Das wirkt sich genauso bei den Konkurrenten aus, sodass da die Geschäfte nicht mehr ganz so toll laufen. Allerdings bekommt trotz dieser guten Zahlen der Konzern Druck von den Großinvestoren, also beispielsweise von AXA oder von Amundi. Insgesamt 27 große Anteilseigner, vor allen Dingen institutionelle Anleger, machen Druck, dass Shell künftig wieder mehr auf die CO2-Emissionen Acht geben sollte und mehr Wert auf die Einhaltung der Pariser Klimaziele achten sollte. Denn noch vor kurzem hat Shell bekannt gegeben, in Zukunft wird Geld da investiert, wo die Margen am höchsten sind und nicht mehr nur nach anderen Kriterien, sprich Klimaschutz. Tja, da ist ein Machtkampf im Gange bei Shell, nicht nur bei Shell, auch bei anderen Konzernen. Und auch das bleibt spannend, wie sich da der Shell-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu den Großinvestoren auf Dauer behaupten kann oder eben auch nicht. Das ist natürlich auch eine sehr positive Nachricht. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, also das Wirtschaftswachstum, ist im ersten Quartal um 0,2% gestiegen. Und das war deutlich stärker als erwartet. Der erhoffte Aufschwung in Deutschland scheint damit wirklich langsam Fahrt aufzunehmen. Die Aussichten zumindest sind deutlich besser geworden als zuletzt. Die gesunkenen Energiepreise tragen natürlich mit dazu bei und auch der Konsum scheint wieder anzuziehen. Der IFO Geschäftsklimaindex stieg zuletzt den dritten Monat in Folge und positive Nachrichten kamen übrigens zuletzt verstärkt auch wieder von der Bauindustrie. Stärkere Bauinvestitionen hat man da vermeldet und auch die Exporte, also die Exportwirtschaft hat wieder bessere Zeiten vorhergesagt. Und zuletzt noch die Inflationsentwicklung. Im April sind die Verbraucherpreise in Deutschland bei 2,2% konstant geblieben. Die Notenbanker der EZB machen damit immer deutlicher, es wird aller Voraussicht nach in Europa im Juni eine erste Zinssenkung geben. Und das beflügelt natürlich auch die Aktienmärkte. Das war's von mir, von dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und wie immer, ich freue mich über Likes, über das Weiterverteilen meiner Videos und über das Abonnieren meines Kanals. Machen Sie es gut, schönes Wochenende, bis zur neuen Woche.